Jesus, die Sonne. Das passt wunderbar auch zu den Wochenpsalmen, dem Psalm 84, aus dem ich jetzt noch einige Verse lesen möchte. Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet und vernimm es, Gott Jakobs. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Denn der Herr ist Sonne und Schild. Und er ist auch deswegen die Sonne, weil er uns aus der Dunkelheit gerettet hat, aus der Dunkelheit der Schuld und Sünde. Da denken wir ja jetzt besonders auch in der Passionszeit dran. Und deswegen singen wir jetzt noch ein Passionslied. Hier vorne an der Leinwand wird es erscheinen.
Wir beten. Herr, wir danken dir. Es ist Passionszeit. Und es ist die Zeit, Herr, wo wir ganz besonders danken möchten, weil du den Weg gegangen bist, weil du uns das Leben erkauft hast um einen hohen Preis. Wir danken dir, Herr, dass wir es wissen und dass es nicht schwer war, es anzunehmen, weil du es schenkst. Und wir danken dir, dass du uns jetzt auch dein Wort schenkst in dieser Bibelstunde. Wir danken dir, Herr, dass wir eigentlich gar nicht genug von diesem Wort hören können, weil es das Lebensbrot für uns ist und weil wir damit leben wollen. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen und mit dem, was du uns sagst, auch jetzt in dieser Stunde. Segne uns miteinander. Amen. Der Text für diese Stunde ist aus 2. Korinther 8, Vers 9. Manche von Ihnen könnten den jetzt schon auswendig sagen. Paulus hat dieses Wort an die Christen in Korinth geschrieben und auch an die Christen, die heute leben. Und auch an die Christen, die heute in der Eidlinger Bibelstunde sind. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. In einer Kleinstadt in England lebte Pastor George Thomas. An einem Sonntagmorgen, es war Ostern, kam er mit einem rostigen, verbogenen alten Vogelkäfig in die Gemeinde. Er ging nach vorne und stellte den Käfig auf die Kanzel. Was sollte das denn? Er begann seine Predigt und sagte, als ich gestern durch die Stadt ging, kam mir ein Junge mit diesem Vogelkäfig entgegen. Er schwenkte ihn hin und her und auf dem Boden saßen drei kleine Wildvögel. Ich hielt den Jungen an und fragte, was hast du denn da? Nur ein paar alte Vögel, antwortete er. Und was willst du mit ihnen machen? Fragte ich. Ich nehme sie mit nach Hause. Ich will Spaß mit ihnen haben, erwiderte er. Ich werde ihnen die Federn ausreißen und sie dazu bringen, dass sie miteinander kämpfen. Das wird lustig. Und ich habe ein paar Katzen, die mögen Vögel, und ich werde sie ihnen dann geben. Der Pastor erzählte weiter. Ich schwieg einige Momente und fragte dann, wie viel willst du für die Vögel haben? Was? Wieso? Was wollen sie mit diesen Viechern? Das sind doch ganz stinknormale Feldvögel. Sie singen nicht, sie sind nicht mal besonders hübsch. Wie viel? Fragte ich ihn zum zweiten Mal. Und der Junge sah mich an, als ob ich verrückt geworden wäre, und sagte, $10. Ich griff in meine Tasche, holte einen 10-Dollar-Schein heraus, drückte ihn dem Jungen in die Hand, der verschwand wie der Blitz, und ich hob den Käfig auf und trug ihn behutsam bis zum Ende der Straße, wo einige Bäume standen. Dort setzte ich den Käfig ab, öffnete die Tür, klopfte sanft gegen die Gitterstäbe, um die Vögel zum Rausfliegen zu bewegen, und ließ sie frei. Nun also, das erklärte den Vogelkäfig auf der Kanzel. Aber der Pastor war ja noch nicht fertig mit seiner Predigt. Er fügte eine weitere Geschichte hinzu, und sie hat viel mit dieser ersten zu tun. Sie werden es entdecken. Und ich stelle diese Geschichte, die jetzt kommt, unter meinen ersten Leitgedanken. Was für eine Armut. Was für eine Armut, Ausrufezeichen. Der Pastor hat die Geschichte mit den Vögeln und dem Jungen wirklich erlebt. Was er nun in der zweiten Geschichte sagte, war ausgedacht, aber aufgrund von biblischen Tatsachen. Er sagte, eines Tages stand Satan vor Jesus. Hämisch grinsend rieb er sich die Hände und prahlte und sagte, ich habe da unten gerade die ganze Welt voller Menschen gefangen. Hab eine Falle gebaut, hab einen Köder benutzt, dem sie nicht widerstehen konnten, damit habe ich sie gekriegt. Ich habe mir da in Klammer, siehe 1. Mose 3, Sündenfall dazu geschrieben. Und was hast du mit ihnen vor, wurde Satan gefragt. Und er erwiderte, oh, ich werde meinen Spaß mit ihnen haben. Ich werde ihnen beibringen, nur an sich selbst zu denken, einander zu hassen, sich gegenseitig zu missbrauchen, übermäßig zu trinken und zu fluchen und den anderen für seine Ziele zu benutzen. Ich werde sie lehren, wie man Gewehre und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde ihnen das Glück versprechen, wenn sie mir folgen, und werde mich dann an ihrem Unglück weiden. Und dann, was wirst du tun, wenn du mit ihnen fertig bist? Dann werde ich sie töten, sagte Satan. Wie viel willst du für sie haben? Fragte Jesus. Oh nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Die taugen nichts, aber auch gar nichts. Wenn du sie nimmst und mir abkaufst, werden sie dir nicht etwa danken, sondern dich nur ablehnen und hassen. Sie werden dich bespucken, dich verfluchen. Sie werden dich lächerlich machen und dich töten. Nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Wie viel? Fragte der Sohn Gottes noch einmal. Und Satan sah Jesus an, grinste höhnisch und sagte, dein Blut, deine Tränen und dein Leben. Abgemacht, sagte Jesus. Und wir wissen es, er hat den Preis bezahlt. Und nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem teuren Blut als ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm. So schreibt es Petrus in 1. Petrus 1, 18 und 19. Der Pastor nahm den Käfig in die Hand und verließ die Kanzel. Die Geschichte mit den Vögeln im Käfig und das ausgedachte Gespräch zwischen Satan und Jesus zeigen bildhaft, in welcher Gefangenschaft wir Menschen von Natur sind. Da werden wir hineingeboren, da wurden wir nicht gefragt. Wie arm wir aber deshalb sind. Der Mensch, der ohne Jesus Christus lebt, ist arm und mag er noch so viel besitzen. Arm, weil ihm vieles fehlt, und auch arm, weil er vieles hat, was er lieber loshaben möchte und doch Tag ein, Tag aus mitschleppen muss. Der Mensch ohne Jesus muss mit Schuld leben. Er lebt ungeborgen. Das ist Armut. wenn die Geborgenheit fällt. Der Mensch ohne Jesus lebt ohne Gewissheiten. Er ist verunsichert, es fehlt ihm der Friede. Das ist Armut. Was für eine Armut. Jesus Christus hat den hohen Preis bezahlt. Er ging den Weg bis zum Sterben am Kreuz, damit arme Menschen reich werden können. Da nenne ich noch einmal das Wort, das ich vorhin bei meiner Begrüßung schon gesagt habe, aus Römer 8, 32. Da ist ja auch von diesem hohen Preis, den Jesus bezahlt hat, die Rede. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Merken wir, auch Gott hat einen hohen Preis bezahlt. Er hat seinen Sohn hergegeben, damit aus uns armen Leuten, wie wir von Natur sind, reiche Leute werden konnten. Bedenken wir, wie reich Jesus war, ehe er auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Wir wissen es aus dem Wort Gottes. Da heißt es zum Beispiel in Philipper 2, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er war Gott, er ist Gott, in göttlicher Gestalt. Größeren Reichtum kann es nicht geben. Wir können die Macht und die Herrlichkeit, die Jesus damals verlassen hat, nur ahnen. Und in einem Adventslied singen wir, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Und in einem anderen Lied, von Gottes Thron und Herrlichkeit kam Gottes Sohn in Niedrigkeit. Er war reich. Aber obwohl er reich war, wurde er doch arm um unsretwillen. Vom Reichtum zur Armut ging es bei Jesus, damit es bei uns Menschen von der Armut zum Reichtum gehen kann. Das hat er möglich gemacht. Und jeder von uns kann sagen, er wurde arm um meinetwillen, damit ich durch seine Armut reich werde. Pfarrer Lütschi sagt, Christus ist ein Heruntergekommener aus unermesslichem Reichtum in tiefste Armut, aus unvorstellbarem Glanz in die Finsternis dieser Welt. Und er wurde gleich wie ein anderer Mensch. So wichtig war es, Jesus uns aus dem Käfig, aus der Knechtschaft des Satans zu befreien. Das Kreuz von Golgatha predigt laut und deutlich die Liebe Gottes und die Liebe, die Jesus hat. Es predigt aber auch die Heiligkeit Gottes. Der heilige Gott kann nicht einfach über das Unrecht hinwegsehen. Weil er gerecht und heilig ist, muss er es richten. Und wegen der Heiligkeit und wegen der Liebe ist Jesus diesen Weg gegangen bis zum Kreuz. Für euch gegeben, hingegeben, so sagt Jesus selber bei der Einsetzung des Abendmahls. Und ich habe mich so gefreut an dem, was ich jetzt sage. Er hat eine ganze Sache gemacht. Da ist von Menschen nichts zu ergänzen oder nachzuholen, nur abzuholen. Man darf es sich einfach schenken lassen, was Jesus da für uns getan hat. Er wurde arm um unsretwillen und machte uns unendlich reich, die wir so arm waren von Natur. Und jetzt singen wir das Lied unter der Nummer 158. Gott wurde arm für uns. Das steht unter der Rubrik der Weihnachtslieder, aber ich habe wieder einmal gemerkt, wie sehr Weihnachten und Passion zusammengehören. 158. Der erste Teil stand unter der Überschrift, was für eine Armut. Und nun das zweite, wie könnte es anders sein, was für ein Reichtum. Ist leiser geworden? Was für ein Reichtum? Vom Reichtum, der durch Jesus Christus ins Leben kommt, lesen wir an vielen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus Jesus. Die von Jesus Befreiten, die sich abgeholt haben, was er an Befreiung geschaffen hat, das sind die reich Beschenkten, gesegnet mit allem geistlichen Segen. Zu einem armen Steinklopfer sagte triumphierend ein reicher Gutsherr: Soweit du siehst, ist alles mein, also gehört alles mir. Da fragte der Arme: Und der Himmel, ist der auch dein? Darauf wagte der Großgrundbesitzer keine Antwort. Aber der ist mein, sagte beglückt der Steinklopfer. Und in der folgenden Nacht träumte der Gutsherr, der reichste Mann des Dorfes sei gestorben. Das kann doch nur ich sein, meinte er tief erschrocken. Und alsbald hörte er von einem seiner Dienstboten, dass der Steinklopfer in dieser Nacht gestorben war, der reichste Mann des Dorfes. Ein äußerlich armer Mann, der sich seinen Tagelohn als Steinklopfer verdienen musste, er war in Wirklichkeit so reich, dass der Reichtum eines äußerlich reichen Gutsherrn nichts dagegen war. Ich habe mir überlegt, was hätte der Steinklopfer wohl geantwortet, dieser arme Mann und auch so reiche, wenn der Gutsherr spöttisch gefragt hätte: Und, worin besteht dein Reichtum, kannst du mir das erklären? Aber da ist natürlich auch interessant zu überlegen, wie würden wir denn diese Frage beantworten? Also wir sind reiche Leute, reich durch Jesus, könnten wir unseren Reichtum denn erklären? Wir wollen ja nicht nur singen: Herr, du hast mein Leben so reich gemacht. Wir wollen ja auch die Kostbarkeiten nennen, wenn wir gefragt werden. Ich kann mir gut denken, dass dieser reiche Gutsherr den Armen gefragt hat: Wie kannst du sagen, dass du reich bist, wenn du hier sitzt und Steine klopfst? Das spricht doch von deiner Armut. Du hast nichts und du bist nichts im Vergleich zu mir. Und zu uns kann jemand sagen: Du sprichst von deinem Reichtum als Christ? Deine Lebensumstände sehen doch wirklich nicht nach Reichtum aus und Wohlstand. Wie sie auch aussehen, unsere Lebensumstände, können wir doch als Nachfolger von Jesus von unserem Reichtum reden. Denn er besteht aus dem, was wir durch Jesus sind und in Jesus haben. Ich denke, manches Mal brauchen wir es auch selber, dass wir es uns wieder sagen, wie reich wir sind, oder sagen lassen. Zum Beispiel heute Nachmittag. Ich habe so etwas wie eine Schatzliste entdeckt. Also keine Schatzkiste, sondern eine Schatzliste. In dieser Schatzliste fand ich viele unserer Kostbarkeiten genannt. Längst nicht alle. Ich will jetzt unsere Kostbarkeiten nennen, ganz kurz, sonst werden wir gar nicht fertig. Ich spreche dabei nicht von meinem Reichtum, sondern von dem, der Ihnen genauso gehört, der allen Jesus-Nachfolgern gehört. Sie sind reiche Leute, wenn Sie Jesus nachfolgen. Nicht umsonst nenne ich als erste Kostbarkeit das feste Fundament, auf dem mein Leben steht. Dieses Fundament kommt niemals ins Wanken. Es kann manches ins Wanken kommen, aber dieses Fundament nicht, denn ich habe mein Lebenshaus auf Felsengrund gebaut, als ich es Jesus Christus übergeben habe. Und ein weiterer Schatz: Ich kenne die Wahrheit, die etwas ganz anderes ist als alle Scheinwahrheiten in dieser Welt, auf die man so leicht hereinfällt und die oft auch schnell wieder vergehen. Aber diese ganz andere Wahrheit gehört denen, die ihm gehören, und sie gilt: Christen haben ihr Leben dem anvertraut, der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, nicht eine, die. Dann will ich auch dieses erwähnen bei unserem Reichtum. Im reichgemachten Leben ist oft Kampfsituation. Oder sollte das nur bei mir so sein? Kampfsituation, aber daran müssen wir nicht erliegen. Kämpfen schon, aber nicht erliegen. Denn für solche Situationen ist uns eine Rüstung geschenkt. Wehr und Waffen, sehr kostbar, ein Schatz der Christen. Wir sind ausgerüstet, den Kampf zu kämpfen. Darum sind wir auch nie überfordert, sondern beschenkt dafür. So wie der große Gott sein Volk damals, so bin ich schon bei der nächsten Kostbarkeit, so wie der große Gott sein Volk damals durch die Wüste geleitet hat, in einer Wolke, in einer sichtbaren Wolke, war er ganz nahe, so ist unser Herr in unserem Leben dabei. Was ist es für eine Kostbarkeit, mit diesem Herrn unterwegs zu sein? Durch eine Woche, durch einen Tag, durch schwierige Situationen, durch den normalen Alltag. Was ist es für eine Kostbarkeit, mit ihm zu reden, ihn zu bitten, ihn zu fragen, sich führen zu lassen und sein Wort zu hören? Solche hilfreichen Worte wie: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Jetzt würde es mich interessieren, ob Ihnen an dieser bisherigen Aufzählung unserer Reichtümer etwas bekannt vorgekommen ist. Nein, dann helfe ich Ihnen gleich. Wir schlagen nämlich in unserem Liederbuch das Lied unter der Nummer 371 auf. 371. Und da finden Sie in der ersten Strophe dieses Liedes die eben genannten Reichtümer. Wirklich wie auf einer Schatzliste. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass wir diese erste Strophe miteinander lesen, singen tun wir es am Ende, dieses Lied, dass wir diese erste Strophe miteinander lesen mit einer kleinen Veränderung des Textes. Und ich freue mich, wenn Sie da mitmachen. Also, dass wir nicht singen, wie es im Buch heißt, wir haben, sondern ich habe. Ich habe. Und danach lassen Sie das Buch bitte offen, denn wir sind ja erst am Anfang dieser Schatzliste. Jetzt muss ich aber das Buch auch noch holen. 371. Dann lesen wir die erste Strophe, denn diese Kostbarkeiten habe ich nun schon erwähnt. Ich habe einen Felsen, der unbeweglich steht. Ich habe eine Wahrheit, die niemals untergeht. Ich habe Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Ich habe eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Das Lied von Hedwig von Redern, eben dieses, hat mich vor einiger Zeit so erfreut. Zwar habe ich schon lange gekannt, aber so ist es ja manchmal. Man kennt es schon lange und plötzlich wird es ganz neu wichtig. Ich habe es dann ganz neu entdeckt, sodass eine Bibelstunde daraus geworden ist. Nun weitere Schätze, die im Lied genannt werden. Der Hunger ist gestillt. Es gibt einen Lebenshunger, unter dem viele Menschen leiden. Wir müssen es nicht mehr als Jesus Nachfolger, als reich Beschenkte, seitdem wir ihm gehören. Er hat uns das Leben geschenkt und wir können wie David wissen, mir wird nichts mangeln. Im Bild gesprochen, mein Herr weidet mich auf einer grünen Aue. Freilich, und das wissen Sie auch, freilich gibt es die heißen Zeiten, auch im Christenleben, es gibt sie. Ich meine jetzt nicht die Zeiten, wenn das Thermometer im Hochsommer weit hinaufklettert und wir das manches Mal auch erleiden. Es kann im Leben manches Mal heiß hergehen. Durch Nöte und Schwierigkeiten, die bleiben nicht aus. Dann haben Christen das Vorrecht, zu ihrem Herrn zu gehen. Jederzeit können sie zu ihm laufen. Was ist schon das für ein Geschenk? Jederzeit zu diesem Herrn zu laufen. Vater, dann lauf ich zu dir nach Haus. Schütte meine Not bei dir aus. Und wenn er dann Frieden schenkt in der Notzeit, haben Sie das schon erlebt, dann wird Frieden da drin, obwohl sich an der Situation gar nichts geändert hat. Wenn er dann Frieden schenkt in der Notzeit, dann ist das wie eine Erquickung an einem wunderbar schattigen Platz. Mitten in der Hitze. Die Schwierigkeiten sind nicht aufgehoben. Es geht immer noch heiß her. Aber ich weiß, und Sie dürfen es auch wissen, dass wir in aller Bedrängnis einen Bergungsort und auch eine Quelle haben, an der wir uns stärken können. Jesus Christus selber ist die Quelle. Und er lädt ja auch ein. Und er lädt uns auch heute Nachmittag ein. Komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Matthäus 11, 28. Diese Quelle bleibt, und so gestärkt können Sie dann tragen, was zu tragen ist. Er lässt uns nicht ohne Stärkung, wenn wir nach der Stärkung fragen. Jetzt sind wir an der zweiten Strophe. Darum ging es jetzt in dem, was ich eben genannt habe. Und wir machen es wieder so, dass wir die zweite Strophe lesen und wieder als ganz persönliches Ich habe. Ich habe eine Speise der Welt hier unbekannt. Ich habe einen Schatten im heißen Sonnenbrand. Ich habe eine Quelle, die niemals je versiegt. Ich habe Kraft zum Tragen, die keiner Last erliegt. Wir gehen weiter an dieser Liste entlang. Jeder Mensch braucht Trost. Trostlos lebt es sich sehr mühsam. Auch Menschen können trösten, sie sind manches Mal aber überfordert. Was für eine Kostbarkeit, ich habe einen Tröster. So sagt es die Liederdichterin, und jeder von uns kann es so sagen. Wir müssen sie nicht beneiden, wie Hedwig von Rädern. Wir haben einen Tröster, der vollkommen trösten kann. Und wenn ich noch so oft komme, er hat Trost für mich und ich brauche ihn oft. Asaf betet in Psalm 73, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dass unser Herr so tröstet und hilft, ist ein Zeichen seiner großen Liebe. Und wenn das nicht Grund zur Freude ist, immer wieder neu, in ihm ist Freude in allem Leide, so können dann Loblieder entstehen, auch aus der Tiefe. Nicht, weil das Leben so leicht ist, sondern weil der Herr so treu ist. Wir lesen die dritte Strophe und wieder mit dem Ich habe, unser Reichtum, ihr Reichtum. Ich habe einen Tröster voll heiliger Geduld. Ich habe einen Helfer von liebevoller Huld. Ich habe eine Freude, die niemand von uns nimmt. Ich habe eine Harfe vom König selbst gestimmt. Sturm und Not, wir machen weiter an der Liste. Sturm und Not bleiben nicht aus, sie gehören zum Leben. Und sie haben eine wichtige Aufgabe. Haben Sie das schon entdeckt? Die Sturmzeiten, die Notzeiten haben eine Aufgabe in unserem Leben. Sie machen uns bewusst, wie sehr wir angewiesen sind auf diesen Tröster und Helfer. Oft fliehe ich. Nicht von ihm weg, sondern zu ihm hin. Herr, du bist meine Zuflucht für und für. So können wir mit Mose beten, Psalm 90, 1. Vater, dann laufe ich zu dir nach Haus. Es ist mir zugesagt von meinem Herrn. Ich bin bei dir alle Tage. Das bleibt, das gilt. Es bleibt, dass ich einen Herrn habe, der zu seinem Wort steht. Auch zu der wunderbaren Zusage steht er, dass an jedem Morgen Gnade und Barmherzigkeit für mich da ist. Davon darf ich leben. Dazu lese ich aus Klagelieder 3 dieses bekannte Wort, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Dann lesen wir die vierte Strophe und Sie merken, das ist das, was ich jetzt erwähnt habe, was wir jetzt in der vierten lesen. Ich habe eine Zuflucht in jedem Sturm und Not. Ich habe einen Reichtum, der nie zu schwinden droht. Ich habe eine Gnade, die alle Morgen neu. Ich habe ein Erbarmen, das mächtig ist und treu. Nach dieser Aufzählung in 4 Liedstrophen können wir doch und sind wir vielleicht auch ins Staunen gekommen. So reich bin ich, so reich bin ich und so reich sind Sie und noch viel reicher. Und am Schluss der bisher genannten Kostbarkeiten steht im Lied wie eine Zusammenfassung der Satz: Wir haben hier die Fülle. Unser Herr hat gesagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10,10. Das gilt allen, die ihm gehören. Und dazu gehört noch etwas ganz Wichtiges. Ein Schatz, der besonders hell leuchtet. Hier in diesem Leben reich zu sein und die Fülle zu haben, ist ja noch nicht alles. Nach diesem Leben werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dort wartet noch mehr Reichtum auf uns. Der Reichtum in der Herrlichkeit ist für uns schon bereit. Es kann sein, dass jetzt mancher unter uns sich das angehört hat und doch noch einen Einwand loswerden möchte. Ist vorhin bei den Lebensumständen schon angeklungen. Also diesen Einwand, der könnte so lauten: Wie kannst du von Reichtum reden, wenn dir doch wirklich manches fehlt? Ganz offensichtlich. Das gibt es doch gar nicht. Du musst mit einer Krankheit leben. Du hast Mühe an deinem Arbeitsplatz. Du musst dich sorgen um deine Kinder. Das Alter macht dir Mühe. Es läuft nicht alles glatt. Das ist doch nicht Reichtum. Es ist so. Auch wir Christen können mancherlei Fehlendes aufzählen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, manchmal fehlt die Gesundheit, manches Mal die Kraft und manches andere. Aber unser Reichtum bedeutet ja, dass uns alles geschenkt ist, um mit den Mängeln auch zurechtzukommen. Mit den Mängeln, die zum menschlichen Leben gehören. Dass wir gestärkt werden von unserem Herrn, getröstet und ermutigt von ihm, um mit dem zu leben, was nicht da ist, was fehlt. Ich habe es vorhin gelesen, schon in der Nacht nach der Begegnung der beiden Männer, Steinklopfer und Gutsherr, ist der äußerlich arme Mann, der solch einen großen Reichtum nennen konnte, der ganze Himmel ist mein, sagt er, heimgegangen in seine Heimat im Himmel. Dort erlebt er, und das werden auch wir erleben, dass dann alle Mängel, die man hier noch erleidet, aufgehoben sind. Kein Leid mehr, keine Schmerzen, keine Tränen mehr. Himmlisch reich sind wir dann. Wir lesen Strophe 5. Und noch einmal: Ich habe hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Ich habe dort ein Erbe, so reich und wundersam. Ich habe Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Ich habe alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Möchte man gerade eine Weile still sein, aber jetzt singen wir das Lied noch miteinander. Dass wir vielleicht noch einmal ins Staunen kommen. Und nun singen wir so, wie es hier steht: Wir haben, weil uns dieser gemeinsame Reichtum ja auch verbindet. Wir haben. Als ich mich vorbereitet habe, kam in Zeit mit Gott in einem anderen Zusammenhang die Aufforderung: Nun werde, was du bist. Wir sind reich beschenkt, weil wir Jesus gehören. Wie leben wir? Jemand fragte: Sind wir nun reich? Hat Jesus bei uns erreicht, was er durch sein Armwerden erreichen wollte? An jedem Tag, an dem wir als Christen ohne Jesus leben, leben wir ärmlich. Arm waren wir einmal, als wir ohne ihn lebten. Arm müssen wir jetzt nicht mehr leben, denn wir sind als Gotteskinder reich geworden. Nun habe ich noch einen ganz kleinen, kurzen Teil, erschrecken Sie nicht, einen dritten Teil, erschrecken Sie nicht, wenn Sie auf die Uhr schauen. Er ist wirklich kurz. Als Überschrift über diesen kurzen dritten Teil wurde mir noch etwas wichtig, zuerst für mich selber. Mein erster Leitgedanke war ja gewesen: Was für eine Armut, Ausrufezeichen, dann zweitens: Was für ein Reichtum, wiederum Ausrufezeichen, und nun drittens: Was für eine Antwort, aber nun nicht. Ausrufezeichen, sondern Fragezeichen. Und nun, was für eine Antwort geben wir? Einst vor sehr langer Zeit stand ein zitternder Sklave auf dem Auktionsblock und wartete auf den Augenblick, der ihn für immer von seiner Frau und den Kindern trennen sollte. Höher und höher wurde geboten, dann fiel der Hammer. Ein Herr trat zu dem gefesselten Sklaven und sagte, ich habe dich gekauft. Ja, Herr, war die leise Antwort. Ich habe dich um einen sehr hohen Preis gekauft. Der Sklave nickte. Doch höre, sagte der Käufer, ich habe dich gekauft, um dir die Freiheit zu schenken. Er löste ihm die Ketten und sagte, du bist ein freier Mann. Einen Augenblick stand der Schwarze ganz still. Er konnte es noch nicht fassen. Dann sank er zu den Füßen seines Befreiers nieder und rief aus, Massa, Herr, ich bin dein Knecht auf ewig. Und der barmherzige Herr wollte ein ganzes Werk der Barmherzigkeit tun. Er kaufte auch die Frau und die Kinder des Befreiten, um auch ihnen die Freiheit zu schenken. Doch wie der Mann, so wollten auch sie aus Dankbarkeit bei dem gütigen Mann bleiben, der sie losgekauft hatte aus der Sklaverei. Ihm wollten sie dienen mit ihrem ganzen Leben. Das Leben mit dem Befreier und für ihn erschien diesen reich Beschenkten die folgerichtige Antwort zu sein. Im Wort Gottes finden wir einen ganz klaren Hinweis auf unsere Frage, auf die Frage nach unserer Antwort. Weiht euch Gott aus Dankbarkeit für seine großen Erbarmungen. Römer 12, Vers 1. Hingabe ist die frohe und dankbare Antwort auf die Hingabe Gottes und die Hingabe Jesu. Und nun erwähne ich noch ein Lied, und wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, dann hätten wir das erst miteinander noch erforscht. Aber jetzt habe ich es im Voraus schon erforscht und sage es Ihnen, was ich gefunden habe. 269, schlagen Sie es doch bitte auf. 269. In diesem Liedtext habe ich nämlich manches entdeckt, worum es jetzt in dieser Stunde ging. Da fand ich das Armwerden des Gottessohnes und das Herunterkommen unseres Herrn. Da heißt es doch in der zweiten Strophe, als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering. Das war das Geschehen, als Jesus Mensch wurde. Und dann fand ich in diesen Liedstrophen auch, was es uns gebracht hat. Vers 3, und die sonst des Todes Kinder führt zum Lichte er empor. Und in Vers 4 am Ende, ja, du machst einst alles neu. Und in zwei Strophen, darüber habe ich mich besonders gefreut, darum habe ich mich auch für dieses Lied entschieden dann, in zwei Strophen entdeckte ich auch die Antwort der reich Beschenkten. In der ersten Strophe heißt es, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das wird hier als Antwort genannt. Und in der vierten Strophe noch, ja, wir dienen dir von Herzen. Gott darf auf unsere Antwort warten und er wartet darauf. Amen. Jetzt singen wir dieses Lied. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Dann beten wir. Lieber Herr, danke. Noch einmal danke, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast. Wir haben es schon so oft gehört und dir auch schon oft dafür gedankt und möchten es auch jetzt tun. Herr, wir können nur ahnen, was das für dich bedeutet hat und wie groß deine Liebe ist. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als eben diese Liebe. Wir danken dir dafür, Herr. Danken dir, was du für uns erworben hast, mitgebracht hast, was du für uns möglich gemacht hast. Wir danken dir, dass wir reich beschenkt sind, dass aus Armen Reiche werden durften. Wir danken dir, Herr, dass du uns siehst, wie wir leben jetzt als deine reich Beschenkten. Erinnere du uns immer wieder dran, Herr, was wir in dir haben und durch dich sind. Vergib, wo wir manchmal ärmlich leben und müssten es doch gar nicht. Herr, wir danken dir, dass du uns kennst in unserem Alltag, auch in der kommenden Woche. Und du willst uns immer wieder daran erinnern, dass wir alles haben, dass es uns an nichts fehlt, was wir brauchen, um in deiner Spur zu gehen. Wir danken dir, Herr. Du weißt auch um alle Menschen, die um uns her sind, die noch ganz in der Armut leben, die dir noch nicht gehören. Ach, Herr, lass es doch an unserem Leben sehen, manchmal auch an unseren Worten hören, aber vor allem sehen, was wir in dir haben. Und lass sie doch neugierig werden und lass sie doch sich das von Herzen wünschen, reich zu werden, reich durch dich. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns gehst in diese neue Woche hinein und das ganz große Geschenk ist, dass wir mit dir gehen dürfen und dass du treu bist und zuverlässig und dass du uns kennst und sogar vorangehst. Amen. Haben Sie noch die Spannkraft für einige Abkündigungen? Es ist nicht wenig und da müssen wir sogar die Zeit um ein paar Minuten überschreiten. Aber da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Eine volle gesegnete Woche liegt hinter uns. Der Herr wird mit denen gehen, die beim GOI-Festival und bei unserer theologischen Woche hier dabei sein konnten. Er kennt den Alltag eines jeden Einzelnen. Es ist ein Geschenk, dass wir solche Veranstaltungen noch haben können. Dann möchte ich nicht nur zurückblicken, sondern auch vorausschauen. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Herrn Pfarrer Winrich Schäffbuch. Wir freuen uns sehr, dass er trotz vieler Dienste wieder einmal zu uns kommt. Und dann möchte ich Sie fragen, Sie müssen es aber nicht beantworten, wissen Sie eigentlich, dass es an jedem Sonntag vor unserer Bibelstunde eine kleine, aber wichtige Vorveranstaltung gibt? Ein kleiner Kreis von Bibelstundenteilnehmern trifft sich 20 Minuten vor dem Beginn der Bibelstunde im Gesprächszimmer draußen im Foyer zum Beten für diese Bibelstunde und vielleicht auch für andere Anliegen. Vielleicht macht es der Herr manchem von Ihnen noch wichtig, dabei zu sein. Also 13.40 Uhr an jedem Sonntag mit Schwester Liesel Altenschmidt. Herzliche Einladung dazu. Und was Schwester Birgit am vergangenen Sonntag schon sagte, will ich als sehr wichtiges Anliegen wiederholen. Ich gebe Ihnen etwas weiter von dem, was der in Offenburg lebende, aus dem Iran stammende Pastor Siamak Amin Mansour als Anliegen nennt. Er hat es aufgeschrieben für uns. Meine Frau und ich erleben bei vielen unserer gemeinsamen Seelsorgediensten unter Flüchtlingen und anerkannten Asylanten und Asylsuchenden, dass viele Ehepaare sich nach ihrer Anerkennung trennen, die Kinder leiden unter der Scheidung der Eltern. Die Probleme, die die Flüchtlinge in ihren Heimatländern, in diesem Fall im Iran, erlebt haben, sind dafür verantwortlich. Die Erfahrung der Flucht auch und manches andere sind Gründe für solche eine Entscheidung, auseinanderzugehen. Nach dem Ankommen in Deutschland leben sie ja in beengten Räumen, in einer Asylunterkunft mit vielen anderen Menschen aus anderen Kulturen. Das bedeutet, sie erleben andere Gewohnheiten, andere Umgangsformen. Das alles sorgt für Probleme in den Familien. Wie kann geholfen werden? Und er schreibt, aus diesem Grund haben wir vor, in der Zeit vom Freitag 16.03. bis Sonntag 18.03., das ist also am kommenden Wochenende, eine Freizeit zu veranstalten, sie wird auf unserer Tannenhöhe in Villingen sein, zu der wir viele Flüchtlinge eingeladen haben. Wir feiern dabei schon eine Woche vor dem iranischen Neujahrsfest, dieses Fest, und wollen Ihnen dabei helfen, den Sinn von Feiern und Fest zu verstehen. Die Familien sollen in dieser kurzen Freizeit, aber sicher ganz wichtigen, einander näher kennenlernen, einander näher kommen, mehr Zeit füreinander haben und verstehen, dass es auch um Vergebung und Versöhnung geht. Wir werden in diesen Tagen die Bibel studieren und lernen, was Gott zu Liebe und Sexualität und auch zur Erziehung der Kinder sagt. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, da zur Ruhe zu kommen und während Sie sich mit Gott versöhnen, einen neuen Weg im Leben mit Gott zu gehen. Und nun kommt die Bitte, Leider können die Flüchtlinge die Reise- und die Übernachtungskosten dieser Freizeit nicht selbst übernehmen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir brauchen Menschen, die sich Zeit nehmen, für uns zu beten. Und wir brauchen finanzielle Hilfe, um die Kosten zu decken. Was Sie heute draußen einlegen, das ist dafür bestimmt. Vielen Dank für alles, was Sie geben. Nun möchte ich Ihnen noch den Segen unseres Herrn mitgeben. Gott segne dich an diesem Tag mit Frieden und mit Freude. Was immer dir begegnen mag, sein Segen dich begleite. Gott schütze und bewahre dich auf allen deinen Wegen. Und über dir entfalte sich sein voller, reicher Segen. Wer weiterschenkt, was Gott ihm gibt, wird immer neu erleben. So sehr bin ich von Gott geliebt, so reich macht mich sein Segen. Amen, sage ich da noch einmal. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg, eine gute Woche. Auf Wiedersehen.